So, auch von meiner Seite nochmal hallo und herzlich willkommen. Bis gestern war das tatsächlich noch nicht ganz klar, ob ich heute wirklich predigen kann. Ich war so erkältet, also es war kein Corona, aber gestern war mein Auge noch geschwollen und das Ohr zu und die Nase und der Hals und alles. Und dann gab es gestern Abend einen Moment, wo wirklich von einer Sekunde auf der andere es mir wieder gut ging und es total umgedreht war. Ich habe vorhin erfahren, dass genau zu der Zeit jemand sehr intensiv gebetet hat. So, Gott ist ein Gott der Wunder. Ja, Ralf hat vorhin schon gesagt, hat mal Jahrestage und Feiern angesprochen. Es fiel dann schon sowas wie Hochzeitstag, Geburtstag und andere Feiern. So, mein Mann und ich, wir haben gefühlt für alles einen Jahrestag. Also gestern zum Beispiel war Tag unseres ersten Telefonats. Und wir haben noch viel, viel mehr. Also wenn du unseren Kalender anschaust, manchmal sind wir auch einfach nur so glücklich, dass wir sagen, hey, heute ist das erste Mal, dass wir den 5.2.23 zusammen erleben, lass uns feiern. So. Und so Feiertage haben einfach bestimmte Rituale und bestimmte Formen. Und wenn du, also wenn wir unseren Jahrestag des ersten Telefonats feiern und ich würde jetzt da in einen Raum kommen und da wird ein Glas Wein stehen und da wären Kerzen auf dem Tisch und Utensilien zum Haare schneiden und ein paar Fahndungsfotos von RAF-Terroristen, würde ich sagen, ach Schatz, bist du süß. Und ein anderer wird sagen, hey, ihr habt doch komplett einen an der Murmel. So, wenn du aber dann die Geschichte, also wir haben keine Verbindung und sympathisieren auch nicht mit RAF-Terroristen, das hat einen anderen Hintergrund, aber wenn du dann unsere Geschichte hörst und erfährst, woher das kommt und warum er das da hinlegt, dann würdest du vielleicht auch sagen, ach wie süß. Also gut, vielleicht würdest du auch weiterhin denken, die haben einen anderen Murmel, aber okay. Und um Feiertage und solche Symbole und Rituale zu verstehen, ist es einfach total wichtig, dass man den Hintergrund kennt. Und noch besser kannst du das natürlich verstehen, wenn du die Personen gut kennst. Und am allerbesten verstehst du das, wenn du selber Teil, also wenn du selber eine Person bist, die Teil an sowas hat. So, und heute geht es um eine Liebesgeschichte, um eine Beziehung, die eine sehr, sehr tiefe Symbolik hat. Ich würde am liebsten 3 Stunden darüber predigen, weil das so tief ist und so eine Weite hat. Aber es wird irgendwann noch mal einen zweiten Teil geben. So, und ich möchte dich einfach einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen in eine Geschichte, die nicht deine ist und doch ist sie deine. Und es ist eine Geschichte, mit der du, wie bei diesem Bild mit dem Webstuhl, verwoben bist und eingeflochten bist. Es ist eine Geschichte der Vergangenheit, es ist eine Geschichte von deinem Heute und es ist die Geschichte von der Zukunft. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen gespannt. Und ich hole jetzt mal ganz, ganz weit aus und fange an bei Adam und Eva. Es wird nicht komplett durch die ganze Story gehen. Aber die Geschichte ist ja bekannt. Gott hat sie geschaffen, hat ihn in den Garten Eden gesetzt. Und sie waren mit ihm vertraut und hatten diese vollkommene, unbelastete und wunderbare, herrliche Gemeinschaft mit Gott selbst. Und dann haben sie die einzige Regel gebrochen, die es für sie gab. Sie haben Gott nicht vertraut und haben von dieser Frucht gegessen. Und Gott musste sie einfach aus seiner Gegenwart entfernen und aus dem Garten Eden entfernen. Und die Bibel ganz klar sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also das Getrenntsein von Gott, aber eben auch ja später dann auch der physische Tod, wo du dann entweder getrennt von Gott bist oder eben bei ihm. Kommen wir später noch drauf. Genau. Und trotzdem gab es auch, nachdem sie aus dem Garten Eden raus waren, ein Gottesbewusstsein und es gab Beziehung zu Gott. Also Gott hat auch da schon trotzdem zu den Menschen geredet. Also im schlechtesten Beispiel Kain und Abel, als er seinen Bruder umgebracht hat, hat Gott mit Kain geredet. Und Gott hat zu Noah geredet. Also er war da schon ein Gott, der trotzdem noch erfahrbar war. So, und jetzt kommen wir zu der Geschichte, auf die ich jetzt eigentlich raus will. Und zwar lesen wir ganz am Anfang den Stammbaum von Adam bis Noah und dann von Noah bis Abram. Er hieß am Anfang noch Abram. Und da beginnt eine Geschichte von einer besonderen Beziehung und von einer besonderen Liebe. Und ich lese aus Genesis 12, bis wir da sind. Ich habe das ja noch nie hingekriegt, mit den Bibelstellen anzubeamen und das hat mein Mann gemacht. Ich gesagt, irgendwann muss das mal funktionieren. Okay, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. So, Überraschung, jetzt ist es schon deine Geschichte. Gott sagt, alle Völker der Erde werden durch Abraham und seine Nachkommen gesegnet werden. Und du bist Teil von allen Völkern der Erde. Also, jetzt darfst du gespannt sein, weil es geht um dich. So, und aus dieser Familie Abrahams, er bekommt später einen neuen Namen, Abraham, wird das Volk Israel. Sein Enkel Jakob erhält dann diesen Namen. Und Israel, wenn du die Bibel liest, und zwar von vorne bis hinten, bis zur Offenbarung, das ändert sich an keiner Stelle, ist Gottes auserwähltes Volk. Das zieht sich komplett durch. Und vielleicht wirft es bei dem einen die andere Frage auf, bevorzugt Gott ein bestimmtes Volk? Sind die jetzt mehr wert als ich? Gehöre ich da nicht dazu? Stehe ich irgendwie außen? Und Jesus gleichzeitig spricht darüber, dass seine Liebe allen Völkern gehört und allen Nationen und dass er jeden Menschen rettet. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, steht es nicht im Widerspruch dazu, dass Gott sagt, ich habe mir dieses Volk erwählt als mein Eigentum? Oder dass du denkst, hey, ist vielleicht die Liebe der Nationen irgendwie Plan B? Also Gott hat Israel erlöst, es hat nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Dann hat er gedacht, gut, dann nehme ich halt die anderen. Wäre für beide Seiten nicht so schön. Also ich würde nicht unbedingt gern zweite Wahl sein wollen. Aber die Frage können wir sehr leicht beantworten und lösen, wenn wir uns die Frage stellen, für was war Israel auserwählt? Und das beantwortet sich schon in den ersten Versen, wo steht, Israel war nicht zu einem Selbstzweck erwählt, sondern Gott wollte Israel gebrauchen, um ein Segen für die Nationen zu sein und um den Nationen zu dienen. Und wir behalten die Frage nochmal im Hinterkopf, da kommt später nochmal was mit dazu. So, und jetzt kommen wir zu einem Ereignis, das sehr, sehr zentral war in der Geschichte Israels. Also die meisten von euch kennen das und wissen das ja wahrscheinlich, dass Israel in Ägypten war. Am Anfang waren sie dort frei, aber dann wurden sie versklavt von den Ägyptern. Und sie fingen an, zu Gott zu rufen, weil sie wirklich bedrückt waren. Und in 2. Mose 3 beruft Gott Mose, Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und er sagt, das habe ich jetzt nicht angebeamt, weil ich das grob zusammenfasse. Das wäre auch noch nicht das, aber okay. Nochmal eins zurück. Und er sagt, er hat das Elend seines Volks gesehen und das Schreien wegen seiner Antreiber hat er vernommen. Ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich habe die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. So, das heißt, Gott ist jemand, der sich einfach um sein Volk kümmert und der die Not gesehen hat und das Leid gesehen hat und gesagt hat, ich will euch retten. Und dann kommt die Geschichte mit den Plagen. Die dürfte auch weitgehend bekannt sein. Die ersten 9 Plagen kommen und es betrifft dann immer nur die Ägypter. Und der Pharao verhärtet sein Herz und lässt sie nicht ziehen. Und dann kündigt Gott die 10. Plage an. Und da passiert was Besonderes. Und zwar bei der 10. Plage wird angedroht, dass jede Erstgeburt von Mensch und Vieh sterben wird. Und hier sagt aber Gott ganz klar, gibt Gott Anweisungen für Israel, was sie tun sollen, dass diese Plage sie und ihre Familien nicht trifft. So, und es ist dann in 2. Mose 12 und die folgenden, ich fasse das zusammen, weil das ist sehr lang. Genau, und das wollte ich eigentlich direkt aus der Bibel lesen. Ich wundere mich gerade, wo der Text ist. Okay, geht sogar ohne Brille. Er sagt, dass sie zu einem bestimmten Tag, einem bestimmten Monat, ein Lamm nehmen sollen und dass sie dieses Lamm schlachten sollen. Und es muss ein Lamm ohne Fehler sein. Ein einjähriges Lamm, das keinen Fehler haben darf. Und sie sollen das Blut des Lammes an die Türpfosten und an die Oberschwelle ihres Hauses streichen. Und Gott sagt, da wo ich dieses Blut sehe, wird der Tod an euch vorübergehen. Und dann sollen sie dieses Opferlamm essen. Und als nächstes sagt er noch, sie sollen dazu ungesäuertes Brot essen. Sie sollen das gesamte gesäuerte Brot aus ihrem Haus forttun. Sie sollen alles reinigen und sie sollen ungesäuertes Brot essen. Und eigentlich ist es das erste Gebot, das Gott seinem Volk gibt, noch vor allen anderen. Weil er sagt schon an der Stelle, als er das erste Mal dem Volk sagt, was sie tun sollen, sagt er, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein. Und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Und Gott ist es so wichtig, dass das extrem oft wiederholt wird. Deswegen lese ich jetzt nicht alle Kapitel, die da folgen, aber es zieht sich über mehrere Kapitel, dass er immer wieder sagt, feiert dieses Fest, denn an eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten geführt. Da sind sie noch gar nicht draußen, da sagt er das schon. Also er sagt, werde euch herausgeführt haben. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Dann erklärt er wieder das mit dem Brot und mit dem Lamm. Dann ist ein ganz wichtiger Teil, dass er sagt, dem Lamm darf kein Bein gebrochen werden. Das merken wir uns auch. Das hat später auch noch eine ganz wichtige Bedeutung. Dann erklärt er wieder, wie dieses Fest sein soll und dass sie sich erinnern sollen, was er für sie getan hat. Er sagt dann sogar, darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passahopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorbeiging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. So, dann geht's weiter. Dann folgt nochmal die Ordnung für das Passa, wo nochmal diese Dinger gesagt werden. Dann in Kapitel 13 kommt es nochmal, wo er nochmal sagt, ihr sollt dieses Fest 7 Tage feiern. Ihr sollt allen Sauerteig wegnehmen. Ihr sollt in dieser Zeit nur ungesäuertes Brot essen. Ihr sollt dieses Passalamm am ersten Abend essen. Und dann wird es nochmal erwähnt im 3., im 4. und im 5. Buch Mose. Das heißt, für Gott ist dieses Fest so extrem wichtig, sein Volk daran zu erinnern, dass sie sich daran erinnern, dass er sie gerettet hat, dass er ihr Gott ist, der sie gerettet hat, der sie rausgeholt hat aus Unterdrückung, aus Sklaverei. Und er sagt wirklich, hey, wenn ihr das nicht feiert, dann geht ihr gegen mich. Der ist da sehr, sehr klar. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass was sehr oft wiederholt wird, dann wissen wir, dass das für Gott ein sehr wichtiger Punkt ist. Genau. Und hier sehen wir schon, dass Israel zum ersten Mal damit konfrontiert wird, dass der stellvertretende Tod von einem Opfer sie rettet und sie befreit und dass das Blut sie bewahrt vor Gericht und Strafe. Und zum ersten Mal erfährt hier Israel was über den Zusammenhang dieser Symbolik zwischen einem Opfer und zwischen Blut, das rettet. Sie ziehen dann aus Ägypten aus. Ich übergehe mal diesen ganzen Teil, ist auch in der Wüste viel passiert. Aber ich springe weiter zum nächsten Punkt, so ein bisschen, was der Ralf vorher mit dem Webstuhl gesagt hat. Man muss immer von einem Ende zum anderen und wieder vor und zurück. Genau. Und dann schließt Gott mit Israel am Berg Sinai einen Bund. Und es ist wie so eine Art Vertrag. Er sagt, hey, ich möchte euer Gott sein und er gibt ihnen das Gesetz mit den ganzen Geboten. Sagt, hey, haltet dieses Gesetz und da gibt es ganz, ganz viele Verheißungen, was Gott für einen Segen ausschüttet, wenn sie dies tun. Und Israel sagt, ja klar, machen wir. Und Gott gibt die Gebote, dass Israel nach seinen Maßstäben lebt. Er sagt, ich bin ein heiliger Gott und ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Ich möchte unter euch wohnen und ich möchte euer Gott sein. Und Gott und Sünde kommt nicht zusammen. Also wenn dieses Volk einfach in Schuld und Sünde lebt, dann kann die Gegenwart Gottes nicht beständig in diesem Volk sein. Und durch die Gebote sondert Gott Israel erstmal ab von den anderen Völkern. Also zum einen zum Beispiel durch Beschneidung, durch Speise- und Reinheitsgebote, aber auch durch andere Feiertags- und Gottesdienstvorschriften. Es gibt aber auch ganz klar Anweisungen, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Es gibt Anweisungen, wie wir miteinander leben sollen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, dass wir Gott lieben sollen, wie wir mit Armen umgehen sollen, wie wir mit Schwachen umgehen sollen. Und er sagt, hey, lebt nach meinen Ordnungen und lebt nicht so, wie die Völker um euch herum leben. Und es ist Gottes Plan, dass die Völker durch Israel ihn erkennen. So, da wird es irgendwann tatsächlich eine eigene Predigt geben, weil das sehr, sehr tief ist und sich eben durch die ganze Bibel zieht. Aber Israel hat es überhaupt nicht hinbekommen. Also sie schaffen es gar nicht, sich ans Gesetz zu halten. Und sie leben genauso wie die Völker um sie rum mit allem, was dazu gehört. Und es ist schon krass, weil Gott befreit sie und holt sie raus und es gibt so viele Zeichen und Wunder. Und er sagt, hey, ich bin euer Gott, betet mich an. Und eins der größten Dilemma war, dass Israel andere Götter angebetet hat. Und so von unserem Verstand, also wir haben zusammen kürzlich auch diese ganze Geschichte gelesen und haben gedacht, wie kann das sein? Gott ist so klar und immer wieder passiert es, dass sie diese Götter anbeten und dann kommt Gericht und dann kehren sie wieder um und ein Hin und Her. Aber ich sage immer, ich weiß nicht, wie ich in dieser Zeit gewesen wäre. Wenn wir das von außen lesen, dann denkst du, das ist ganz klar. Und gleichzeitig kennen wir auch unser eigenes menschliches Herz und wissen, wozu wir fähig sind. Und das war ein Gesetz, das aus vielen Geboten bestand. Und Gott hat gesagt, ihr müsst das ganze Gesetz halten. Und wenn du nur ein Gebot brichst, dann ist das ganze Gesetz gebrochen. Und das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie in einer Ehe, wenn einer der Partner sagt, boah, ich bin so toll, ich bin 999 Tage treu, nur am tausendsten Tag, da nehme ich mir das raus und gehe fremd. So, dann sind die 999 Tage davor für die Katz. Und so ist es mit dem Gebot. Also so kannst du dir das vorstellen. Wenn du dieses eine Gebot brichst, ist einfach das ganze Gesetz. Du bist einfach schuldig. Egal, ob du eins gebrochen hast oder 20. So, gleichzeitig mit den Geboten, die Gott Israel gibt, gibt er ihnen auch die Opfervorschriften. So, von Anfang an gibt er ihnen eine Chance, wenn sie versagen oder sündigen, dass durch ein stellvertretendes Opfer einfach Sühnung erwirkt wird und dass die Schuld dafür zugedeckt und abgedeckt wird. Und das habe ich vorher schon gesagt, in der Bibel steht ganz klar, der Lohn der Sünde ist einfach der Tod und im Blut ist das Leben. Und in diesen Opfervorschriften wurde Blut vergossen, um Sühne für die Sünde zu erwirken. Und es gab eben dieses stellvertretende Opfer von einem Tier. Und bei verschiedenen Opfervorschriften war das auch so, dass dieses Opferfleisch dann auch gegessen wurde. Das heißt, diese Symbolik war den Juden und war Israel einfach total vertraut. Die sind damit groß geworden und aufgewachsen, ob sie es auf die Reihe gekriegt haben oder nicht. Aber das war das, was sie einfach auch gelehrt bekommen haben. Und Israel hat, ich hab neulich gedacht, die haben das so oder ja, wir haben es so nicht hinbekommen, so viel kannst du gar nicht opfern, um das hinzukriegen. Und Gott konfrontiert Israel an einem Punkt und sagt, hey, also er konfrontiert sie oft, aber es gibt einen speziellen Vers, wo er sagt, sie können ihre Gebote nicht halten und sie sind so widerspenstig, weil ihre Herzen so hart sind. Und mit diesen Geboten konntest du offensichtlich alles Mögliche machen, aber sie konnten nicht ihre Herzen erneuern. Sie sind irgendwie nicht in ihr Inneres eingedrungen. Das war eine äußere Form, die sie versucht haben zu halten, mehr oder weniger. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also dieser Bund Gottes von seiner Seite aus hat funktioniert, aber von der Seite Israels aus nicht. Und dann verspricht Gott seinem Volk einen neuen Bund. In Jeremia 31, ab Vers 3, lesen wir, so spricht der Herr, Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So, und das ist der neue Bund, von dem wir auch im Neuen Testament lesen. Und Gott hat ihn als erstes Israel verheißen und er galt zuerst ihnen. Aber wenn du die Geschichte anguckst, siehst du, dass es von Anfang an geplant war, alle Menschen in diesen Bund mit reinzunehmen. Das war nie der Plan, dass Gott sagt, ich bevorzuge die, sondern das war von Anfang an seine Retterliebe, zu sagen, okay, ich möchte die ganze Menschheit retten, ich möchte sie erlösen, ich möchte sie befreien. Und Jesus selber erklärt seinen Jüngern den Bund im Rahmen einer Handlung, deren Ursprung wir am Anfang kennengelernt haben. Und jetzt springe ich dahin wieder zurück, wie beim Webstuhl. Also wir sind jetzt in der Vergangenheit und gleichzeitig in der Geschichte, aber ein Stück vorgerückt. Und zwar ist es in Matthäus 26, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm: Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passa. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. So, dann kommt die Stelle mit Judas, das überspringe ich jetzt mal und gehe weiter in Vers 26. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Und dieser Sederabend, der wird nach einer ganz bestimmten Liturgie gefeiert. So, das fängt mit diesem Passamahl an. Und Sederabend, also Seder bedeutet im Hebräischen Ordnung. Das heißt, es ist ein Abend, der nach einer bestimmten Ordnung stattfindet. Also Jesus hat an diesem Tag nicht eine neue christliche Tradition erfunden, sondern dieses Passa ist eine Vorschattung auf ihn und er selbst ist die Erfüllung dieser prophetischen Vorschattung, die beim Auszug aus Ägypten gegeben wurde. Und es gibt in der Sederliturgie eine bestimmte Abfolge von Speisen und auch von vier Gläsern oder Kelchen Wein, die man trinkt. Und es gibt eine Stelle, an der dieses Brot gebrochen wird und es ist eben dieses ungesäuerte Brot. Und im Judentum steht das ungesäuerte Brot dafür, ohne Sünde zu sein und rein zu sein. Und Jesus ist der, der ohne Sünde war. Er ist das ungesäuerte Brot, das zerbrochen wurde. Wenn er sagt, hey, das ist mein Leib, das ist für euch zerbrochen und das teilt, dann sagt er, ich bin dieses ungesäuerte Brot. Und dann gibt's eben diese vier Becher Wein, jeder einzelne Becher hat eine sehr bestimmte Bedeutung. Und nach dem Brechen des Brotes kommt der dritte Becher Wein und der heißt der Becher der Erlösung. Das heißt, Jesus nimmt diesen Kelch, den Becher der Erlösung und sagt, hey, trinkt es, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe. Und für uns, ich meine, für manche, die das schon ganz oft gehört haben, ist es relativ normal. Aber für viele, die das zum ersten Mal hören in unserer Kultur, ist der Gedanke, Blut zu trinken und zu sagen, wir essen seinen Leib, sehr, sehr befremdlich. Aber bei seinen Jüngern, auch wenn es dieses Gesetz gab, dass man kein Blut essen soll, war diese Symbolik von diesem Opferfleisch essen und diesem Blut total vertraut. Und ich glaube, dass denen sofort klar war, dass sie ihn nicht essen müssen und nicht wirklich sein Blut trinken, weil sie in dieser ganzen Kultur und Symbolik aufgewachsen sind. Also die Jünger, die kannten die ganze Tanach. Tanach ist das Alte Testament, also die Bücher Mose und alles, was dazu danach noch kommt. Und es waren keine ungebildeten Menschen. Also in der Zeit, das ist auch geschichtlich belegt, war das total normal und üblich, dass ein Junge ab 5 Jahren in die Synagoge ging und er wurde dort eben unterrichtet in den Schriften. Und die haben auch lesen und schreiben gelernt. Sonst hätten nicht einige seiner Jünger später die Evangelien schreiben können oder den einen oder anderen Brief. Das heißt, vielleicht haben sie in dem Moment noch nicht sofort verstanden, was mit Jesus passieren wird, aber dieser Hintergrund war ihnen total vertraut. Wo sind wir? Okay. Und so konnten sie für sich die Verbindung herstellen, indem sie das Passa gefeiert haben, den Auszug aus Ägypten, den Auszug aus der Sklaverei und aus der Knechtschaft. Und Jesus gesagt hat, hey, ich bin das. Das ist mein Blut, das euch befreit, konnten sie die Verbindung herstellen zu diesem Passalamm. Und der Paulus nimmt in 1. Korinther 5, Vers 7 genau darauf Bezug. Er sagt, so wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalamm geopfert wurde. Darum lasst uns das Passafest feiern. Nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Sünde und Bösem, sondern mit ungesäuertem Brot der Reinheit und Wahrhaftigkeit. So ein wichtiger Teil ist auch, wo du erkennst, dass Jesus dieses Passalamm ist, dass eine Vorschrift eben war, dass dem Lamm kein Bein gebrochen werden darf. Und wir lesen das auch in den Psalmen, im Psalm 34, das ein prophetischer Psalm auf das Leiden Jesu ist. Da steht auch, dass ihm kein Bein gebrochen wird. Und dann gibt es diese Szene der Kreuzigung, wo links und rechts neben Jesus noch 2 Männer gekreuzigt wurden und denen wurden die Beine gebrochen, aber die Beine von Jesus wurden nicht gebrochen. Und dann steht dran, damit erfüllt wird, was die Schrift sagt. Und es ist der Beweis, dass er dieses Passalamm ist. Da gibt es noch sehr viele Bibelstellen dazu. Das ganze Alte Testament, vor allem die Propheten, sind voll von dem, was Jesus für uns tun wird. Wo steht, hey, er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Er ist um unserer Krankheit willen zerbrochen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Und das zieht sich eigentlich ja durch viel durch das Alte Testament auch durch. Und was ich vorher schon gesagt habe, auch wenn der Bund sich erstmal in dem Wortlaut an das Volk Israel richtet, so war es von Anfang an der Plan Gottes, einfach jeden Mensch in diesen Bund einzuladen. Und das lesen wir in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt muss ich kurz schauen, ob das... Genau. Und dieser alte Bund, den Gott geschlossen hat, das war einfach ein äußerer Bund. Also eben zum Beispiel auch mit der Beschneidung, das war ein äußeres Kennzeichen. Aber das hat alleine nicht zur Erlösung geführt. Und in Römer steht, dass es nicht darauf ankommt, ob du im Fleisch beschnitten bist, sondern dass es darauf ankommt, ob dein Herz beschnitten ist. Und das ist genau, was er im neuen Bund verheißt, dass er sagt, hey, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Ich werde euch verändern. Und wir können das nur, wenn wir Jesus auch die Chance geben, wenn wir ihn dazu einladen. Und ich möchte noch was vorlesen aus Epheser 2, wo nochmal dieser Zusammenhang ganz klar ist, dass Gott alle in diesen Bund mit einschließen möchte. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus für uns getan hat. Weil Gott gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Jesus Christus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. So, und manchmal ist es so, dass du das so oft hörst und es vielleicht mit dir gar nichts mehr macht. Und mir ging das vor kurzem so, wir waren bei einer Veranstaltung und da wurde ein ganz altes Lied gespielt. Das habe ich wahrscheinlich schon 100-mal gehört, mit einem ganz einfachen Text. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, denn du gabst Jesus deinen Sohn. Und ich muss so anfangen zu weinen, weil mich das so berührt hat, obwohl ich das schon 100-mal gehört habe. Aber ich wusste, hey, Jesus hat mich gerettet. Wisst ihr, das nützt mir gar nichts, dass ich Jüdin bin. Das rettet mich nicht. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich bin so voller Fehler und so voller Schuld. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn jeden Tag. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche seine Erlösung. Ich brauche seine Errettung. Ich brauche Menschen, die mit ihm leben, die mir vergeben, die genauso aus Gnade und Vergebung leben. Und ich konnte damals einfach nur noch weinen, weil ich gesagt habe, danke Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du mich rausgeholt hast aus Finsternis. Danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Hey, wenn ihr wüsstet, was ich alles für Mist gebaut habe. Und manche denken sich vielleicht, die meinen Hintergrund kennen, vielleicht kann ich gar nicht so dankbar sein, weil ich gar nicht so schlimme Sachen gemacht habe wie die Andrea. Aber weißt du was? Was sind 100%? 100% sind alles. Und vielleicht ist deine Schuld in deinen Augen nicht so viel, aber die Schuld, die dir Gott vergibt, das ist 100%, das ist alles. Das ist von 100% Tod und Verdammnis und Getrenntsein zu Gott, zu 100% Gnade, Liebe, Vaterschaft Gottes, Erlösung, Rettung. So, und wir feiern heute das Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus für uns zum Passahlamm geworden ist. Und wir sind nicht in Ägypten, aber Ägypten steht für Gefangenschaft. Ägypten steht für Sklaverei, steht für Schuld und steht für Sünde und steht für Unterdrückung. Hey, und Sünde ist Unterdrückung. Schuld ist Unterdrückung. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, das ist ein Joch, das auf dir lastet, das dich quält. Und du kannst es ignorieren und vielleicht nimmst du das irgendwann gar nicht mehr bewusst in deinen Gedanken wahr. Aber das ist ein Päckchen, das du mitschleppst, das du dein ganzes Leben mitschleppst, das dich runterzieht. Aber er hat sich zerbrechen lassen. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, wir müssen uns gar nicht vorstellen, dass wir jetzt Blut trinken und Fleisch essen, überhaupt nicht. Das ist einfach eine Symbolik. Und es rettet dich auch nicht, wenn du einen Schluck Brot trinkst und ein Stück Brot isst und einen Schluck Saft trinkst. Sondern du musst Jesus und seine Rettung und den Tod und was er für dich getan hat, einfach Teil deines Lebens werden lassen. Sein Sterben und seine Auferstehung und seine Rettung muss sich in deinem Leben vollziehen. Und weißt du, wenn Paare so einen Jahrestag feiern, wie zum Beispiel Hochzeitstag oder so, dann kann das total schön sein. Und man kann zurückschauen und sagen, wow, ist es toll, wie wir angefangen haben und was sich da Wunderbares entwickelt hat. Und es kann aber genauso auch traurig sein, wenn du denkst, oh, was hatten wir schön für einen schönen Anfang und wo sind wir jetzt gelandet? Es kann aber auch so ein resigniertes Akzeptieren von einem Zustand sein, wo man sagt, eigentlich habe ich es mir anders gewünscht, anders vorgestellt, ich habe gut angefangen und jetzt hast du dich aber irgendwie so mit was abgefunden, weil es ist gar nicht so schlimm. Und wenn wir heute das Abendmahl nehmen, an was denkst du? Denkst du an dein Ägypten? An das, wo Gott dich persönlich frei gemacht hat, wo er dich rausgeholt hat, wo er Schuld und Sünde vergeben hat, dass er für dich gestorben ist? Ist es für dich ein Freudenfest, wo du sagen kannst, yes, Jesus? Oder vielleicht hast du dich merkst, so hey, ich habe mich entfernt von den guten Anfängen und fragst dich, wie das passieren konnte. Wo ist die Liebe hin? Wo ist das Feuer hin? Und dann ist heute einfach eine Chance, einfach zu sagen, hey, ich komme zu diesem Gott voll Gnade, der sich immer wieder neu für mich ausgießt, der immer wieder dasteht mit offenen Armen, der immer wieder bereit ist, neu mit seinem Feuer, mit seinem Geist, mit seiner Vergebung, mit seiner Liebe zu kommen, der alles für dich getan hat, damit du an seinem Herz sein kannst, der alles für dich getan hat, dass du in seiner Liebe sein kannst. Und vielleicht bist du auch noch gar nicht Teil von dieser Liebesbeziehung. Vielleicht hast du die Entscheidung nicht getroffen, dann möchte ich dich heute einladen, das zu tun. Und vielleicht ist es auch so, dass du irgendwie schon lange mit ihm lebst, aber dass du dich innerlich so fühlst, dass du denkst, eigentlich bin ich wie jemand, der nach außen beschnitten ist, aber eigentlich ist das gar nicht in meinem Herz. Eigentlich lebe ich das, vielleicht bist du so aufgewachsen und hast das alles immer mitbekommen, aber du warst nie an dem Punkt, wo dich das wirklich, wirklich getroffen hat, zu wissen, hey, ich brauche wirklich Rettung. Egal wie ich aufgewachsen bin, egal wie christlich meine Eltern waren oder was immer der Punkt ist, ich brauche Rettung. So, wir werden das heute so machen, dass jetzt eben der Lobpreisteil kommt. Und du kannst dir einfach Zeit nehmen, du kannst aufstehen, du kannst mitsingen, du kannst aber auch sitzen bleiben und einfach deine Zeit mit Gott haben und einfach das bewegen, was ich gerade gesagt habe, das bewegen, was er für dich getan hat, das bewegen, warum wir das Abendmahl nehmen. Und du kannst dann einfach, wenn dir danach ist, nach vorne kommen. Ralf und Uli stehen hier, werden dir das dann geben, kannst es mit an deinen Platz nehmen, wenn du mit jemand zusammen beten möchtest, der Reinhard und der Jochen und die Sally werden hier bereitstehen, wenn du das Bedürfnis hast, Gebet zu empfangen, kannst auch zu mir zum Ralf kommen, also auch nach dem Gottesdienst auch noch auf uns zukommen. Und es ist heute einfach eine Chance und ich möchte dich einfach bitten, dein Herz zu öffnen, auch wenn du merkst, du musst Dinge in Ordnung bringen, vielleicht musst du zu einer Person hingehen, vielleicht magst du auch mit jemandem beten, deinem Hauskreisleiter, irgendjemand, dem du vertraut bist, den ich jetzt da nicht genannt habe, dann sei einfach frei. Aber lass es deine Liebesbeziehung sein. Ganz am Anfang war dieses Bild, das Abendmahl, deine Liebesgeschichte, Fragezeichen. Und ich möchte dich ganz neu einladen, dich einfach neu zu verlieben in diesen wunderbaren Gott. In diesen wunderbaren Jesus, der nichts zurückgehalten hat, der alles gegeben hat. Er hat gesagt, Israel ist das Volk meines Eigentums und gleichzeitig lesen wir, dass er sagt, er hat das Herz Israels verstockt, damit das Evangelium in die Nationen gehen kann und wenn die Vollzahl der Heiden gerettet ist, dann wird er ihre Herzen öffnen und dann werden sie ihn wieder erkennen. So sein Herz plant sein Augapfel. Selbst das hat er nicht zurückgehalten, zu sagen, hey, ich möchte euch retten. So, ich übergebe jetzt an das Lobpreisteam und lade euch einfach ein, nach vorne zu kommen und teilzuhaben an dem Abend.